SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Sex und Drugs und Tod. Der unsterbliche Mythos vom Club 27. Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Sie sind die bekanntesten Namen in einer ebenso illustren wie auch makabren Reihe. Der Rolling Stones-Gitarrist Brian Jones, die Gitarrenlegende Jimi Hendrix, Sängerin Janis Joplin, der Frontmann der Doors Jim Morrison, der Grunge-Rocker Kurt Cobain und auch die Soul-Sängerin Amy Winehouse. Alle waren sie herausragende, stilprägende, geniale Figuren der Rock- und Popmusik ihrer Zeit und sie alle starben mit nur 27 Jahren. Daraus ist nach und nach ein Mythos geworden, der Mythos vom Club 27. Warum wurde aus ihrem frühen Tod ein unsterblicher Ruhm und was bedeuten ihre Biografien mit ihrer Mischung aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll bis heute für die Musikgeschichte? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum rund um die 50. Todestage von Janis Joplin und Jimi Hendrix. Meine Gäste sind Professor Dr. Barbara Hornberger. Sie lehrt Didaktik der Popmusik an der Hochschule in Osnabrück. Dr. Knut Holstretter, er forscht und lehrt am Zentrum für populäre Kultur und Musik in Freiburg, unter anderem zur Popmusik des 20. Jahrhunderts. Und Jörg Lange, Musikredakteur hier beim SWR, vor allem bei der Popwelle SWR 3. Und außerdem ist er Dozent für Popmusikgeschichte an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Herr Lange, sagt das Ihren Studenten noch was, der Club 27, oder müssen Sie erst ein paar Namen nennen, damit es dann beim einen oder der anderen dämmert?
Ich würde mal sagen, der eine oder andere hat das schon gehört, der Musik interessiert ist, weil das gelegentlich ja immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht, wenn man über Biografien liest, wenn man sich mit Künstlern auseinandersetzt. Für manch andere ist das aber auch wieder weit weg, weil die junge Generation ist in den 80ern, die hat es vielleicht im Zusammenhang mit Amy Winehouse gehört, aber es ist ein Begriff, der gerne benutzt wird, aber der in der Essenz für mich nicht so gravierend ist.
Frau Professor Hornberger, spielt denn der Club 27 in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Popmusik heute noch eine Rolle? Begegnet Ihnen das in der Literatur, im Diskurs?
Also im wissenschaftlichen Diskurs ist das, glaube ich, eher ein Randthema. Es ist doch eher eine mediale, eine journalistische Chiffre, mit der da hantiert wird. Aber ich würde schon sagen, dass ausgehend von diesem Bild oder ausgehend von dieser Chiffre sich schon Fragen stellen lassen, die für die Wissenschaft wieder interessant sind.
Ja, Dr. Holstretter, 50. Todestage, wie jetzt Jimi Hendrix oder Janis Joplin, das ist in der Popmusik doch eigentlich nur ganz knapp vor der Altsteinzeit. Der Club 27 ist also Musikgeschichte, aber ist er nur Musikgeschichte aus Ihrer Sicht?
Er ist vielleicht so viel oder so wenig Musikgeschichte wie der frühe Tod Mozarts oder die beginnende Taubheit von Beethoven. Man kann hier eigentlich von einer verhinderten Musikgeschichte sprechen, weil diese ganzen jungen Leute ja so früh gestorben sind. Das ist ja wahrscheinlich auch sozusagen das Tragödische oder das Tragische daran, dass man hier letztendlich schon so eine Art Geniekult auch schon frönt und letztendlich hier es mit außerordentlich talentierten Musikern und Musikerinnen zu tun hat, die halt sehr früh gestorben sind und dann auch letztendlich irgendwie vollendet oder auch unvollendet. Also das finde ich sehr spannend und auch für mich persönlich sehr letztendlich berührend.
Nun ist Tod mit 27 allein ja noch keine wirkliche Leistung, geschweige denn ein Anlass für eine Legendenbildung. Lassen Sie uns deswegen vielleicht mit ein bisschen Name und auch Fact-Dropping anfangen. Was sind denn die wichtigsten, die entscheidenden Gemeinsamkeiten von Jones, Hendrix, Joplin und den anderen? Herr Lange.
Ja, also ich würde erstmal sagen, dass sie weltweit bekannte Persönlichkeiten der Pop- und Rockgeschichte waren, die nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Lebensstil und den entsprechenden Presseberichten darüber sehr greifbar waren. Idole für eine Rockjugend und Popjugend. Und das hat eben, ihre Faszination einerseits ausgelöst als Personen, die leben auch an der Grenze sozusagen mit Drogen, Alkoholexzessen, aber auf der anderen Seite auch wirklich grandiose Musik geschaffen haben und das in einer Zeit, die ja in den 60ern, wenn man das auf die älteren 27er sozusagen beschränkt, dann auch sehr eine Welt im Umbruch war gesellschaftlich, wo man mit Drogen, die ja da immer im Spiel sind, auch versucht hat, Bewusstseinserweiterung zu machen und der Tod der Ikonen Jimi Hendrix, Janis Joplin und auch Jim Morrison, die haben dann halt sozusagen manche Illusionen auch wieder auf den Boden geholt und das war so die Fallhöhe, die so groß war, dass man eben gesagt hat, ja, einerseits alles ist möglich, alles ist offen und es sind faszinierende Personen, aber auf der anderen Seite war das die Schattenseite.
Ich würde ergänzen, also wir haben tatsächlich Ende 69 sowas wie den Verlust der Unschuld der Hippie-Bewegung, da haben wir das, ich glaube am 6. Dezember war das 1969, das Altamont-Konzert, wo es dann auch Tote gab. Die Rolling Stones sind da aufgetreten und mussten den Auftritt abbrechen. Und die Hells Angels haben dort die Ordner gespielt. Und dann gab es da einen Tumult. Und da gab es dann tatsächlich auch Gewaltopfer. Und das war dann so der erste große Dämpfer für diese doch jetzt mittlerweile auch im Mainstream angekommene Hippie-Kultur. Ich kann mich an eine Ausgabe des Live-Magazins erinnern, da wurde von Woodstock berichtet. Das ist tatsächlich schon damals im Mainstream angekommen. Also das Live-Magazin ist sozusagen das, was hier in Deutschland die Bunte ist oder damals gewesen ist. Und das ist dann schon Mainstream gewesen. Und auch letztendlich war es ja so, dass Jimi Hendrix schon in eine ganz andere Richtung musikalisch gegangen ist und Janis Joplin ja Fernsehauftritte gemacht hat, also wirklich auch im medialen Mainstream angekommen ist. Also diese Künstler waren ja auf einem weiteren Weg eigentlich, also versuchten ja ihre eigene musikalische Identität noch weiter auszuweiten oder auszuspielen und haben sich letztendlich von dieser Hippie-Bewegung ein Stück weit auch wegbewegt.
Also das würde ich jetzt nur mal als Einspruch diskutieren, ja. Nicht ganz teilen, dass sie sich wegbewegt haben. Sie haben sich weiterentwickelt, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat in der Zeit. Also selbst das Fehmarn-Festival, wo der letzte Auftritt von Jimi Hendrix mit eigener Rolle war, da waren ja auch die Rocker da und er hatte Schiss vor diesen Rockern. Ja. Also das heißt, die Szene professionalisierte sich auch. Es war vieles, sagen wir mal, noch im Aufbau. Der richtig große Reibach mit Pop- und Rockmusik, der fand ja dann erst in den 70ern statt. Am Anfang war das sehr amateurhaft, auch das Woodstock-Festival erst an schlechter Organisation fast gescheitert und wurde erst dann im Nachhinein richtig gut vermarktet. Also da würde ich sagen, die waren noch nicht so weit entfernt, aber sie hatten Probleme, die Wege vielleicht weiterzugehen. Und bei Jimi Hendrix würde ich sagen, war es ein Zufall, dass eben der Alkohol-Schlaftabletten-Mix ihn, sag mal, nicht hat reagieren lassen auf sein Erbrochenes, sodass er dann daran erstickt ist. Bei anderen, Jim Morrison oder Janis Joplin, da kann man sagen, dass ihr exzessiver oder auch existenzialistischer Lebensstil letztendlich die Ursache war ihres frühen Todes.
Ich würde den Fokus noch mal ein bisschen verschieben, weil auch zu dieser Frage Fallhöhe und sind dann da alle aufgewacht. Erstens weiß ich das nicht, ob das tatsächlich für alle als so eine Art Realitätseinbruch langfristig verstanden wurde. Und zweitens, das Entscheidende ist ja, dass sich diese Musik und dieser Lebensstil in diesen medialen Images so verbinden. Also es ist ja nicht nur so, dass sie irgendeine Art von Musik machen und dann noch exzessiv leben. Also das könnte man ja auch Klassikstars vielleicht zubilligen, weiß man nicht. Vielleicht lebt auch Max Giesinger ganz anders, als wir es immer denken. Sondern dass wir das so aufeinander beziehen und dass das auch aufeinander bezogen wurde und dass deswegen dieser Tod, der so unvermutet kommt, der plötzlich kommt, der gewaltsam kommt, dass der im Nachhinein dieses ganze Image nochmal bestätigt und dadurch sozusagen so eine Sache ganz rund macht und so eben merkwürdig tragisch abschließt. Und ich glaube, das ist das, was das Besondere ist an diesen Figuren.
Wobei man sagen muss, in den 70er und 80er Jahren gab es ja bestenfalls vereinzelt Geraune über den Club 27 oder über diese merkwürdige Koinzidenz des Todes mit 27. So richtig Fahrt nimmt dieser Mythos ja eigentlich erst mit dem Tod von Kurt Cobain auf, 1994, dem Frontmann der Grunge-Band Nirvana. Frau Hornberger, warum löst ausgerechnet dieser Mann diesen Mythos so aus?
Also auf einer ganz buchstäblichen Ebene soll es ein Zitat seiner Mutter geben, die gesagt hat, jetzt ist er auch diesem blöden Club beigetreten und ich habe immer gesagt, er soll das nicht machen. Und dann haben alle gedacht, das ist dieser Club 27. Andere haben damals schon gesagt, es gibt eine Vorgeschichte von Suiziden in der Familie. Wieder andere könnten sagen, naja, es geht um Drogenkonsum, aber es ist eben viel so gelesen worden. Und bei Kurt Cobain selber kommen auch eben verschiedene Aspekte zusammen. Er ist einmal so ein Role Model für diese Generation X. Und das hat er sich vielleicht nicht unbedingt ausgesucht, aber so ist das eben beschrieben worden. Es gibt kaum einen Artikel, der das nicht in irgendeiner Form ihn als Spokesman, als Role Model bezeichnet. Und dadurch gibt es natürlich ein hohes Maß an, wenn man es will, Teilhabe oder man kann es auch Identifikation nennen. Sodass hier sich sozusagen ganz viele junge Menschen mit dieser Figur verbinden. Und dann ist es ihm gelungen, wenn man so will, sein individuelles Leiden an sich, an der Welt, an der Generation, an allem Möglichen, so zu musikalisieren und so in Texte und Musik und auch in seine Auftritte zu packen, dass sich das, wenn man so will, für alle darlegte und dass das alle teilen und wahrnehmen konnten, sodass sich sein individueller Lebensweg mit dem einer Generation oder sogar mit dem der Welt verbunden hat. Und dann ist natürlich so ein Todesfall besonders eindrücklich und macht auch etwas mit den RezipientInnen, die das wahrnehmen und die das sehen. Und dann gibt es natürlich noch diese Geschichten des angekündigten Suizids, dass er immer wieder schon damit so ein bisschen kokettiert hat. Es gibt dieses berühmte Bild, I hate myself and want to die. Es gibt immer wieder diese depressiven Einbrüche. Und dann ist das natürlich wirklich, wenn man so will, die Chronik eines angekündigten Todes am Ende. Ne? Und im Nachhinein die Bestätigung all dessen, was man immer schon zu wissen glaubte.
Ja, wir haben damals im Medium Radio jetzt in diesem Fall auch natürlich beobachtet die Reaktionen der Fans, die sehr betroffen waren von Kurt Cobain. Und ich würde auch sagen, dass Sie das richtig ganz beschreiben, dass es ein Identifikationsobjekt war. Man darf aber auch nicht vergessen, dass eben das Besondere an dieser Band Nirvana war mit diesem Hit It Smells Like Teen Spirit, dass die damit eine Tür aufgemacht haben, auch medial für diese ganze Grunge-Rock-Richtung. Und sie haben damals zum Beispiel auch ja, die Darstellung von im MTV verändert, wo vorher Pop-Rock-Videos liefen, was faszinierend war. Aber auf einmal kam hier eine ganz neue Ästhetik hin, die Ästhetik für Grunge-Bands, Alternative-Rock und so weiter bis hin zu Poems geöffnet hat. Also das hat wirklich was verändert damals. Und selbst hier in Deutschland Bands wie die Toten Hosen und die Ärzte, die vorher ja schon auf der Bühne waren, wurden auf einmal Mainstream-Bands, weil ein rauer, alternativer Rocksound und auf einmal angesagt war. Und da hat eben so eine Band mit der Projektionsfigur Kurt Cobain sehr viel Türen geöffnet und deswegen war die auch so faszinierend.
Ja, das ist ohne Zweifel so. Also all diese Figuren sind ja auf der einen Seite vielleicht besonders innovativ oder eben besonders mainstreamfähig gewesen. An denen hat sich immer irgendwas auch entzündet. Und bei Nirvana war das ganz klar, waren diejenigen, die Grunge eben in den Mainstream katapultiert haben. Das hat man ihnen ja auch oft vorgeworfen. Das ist ja immer eine zweischneidige Angelegenheit.
Herr Holstetter, Sie haben vorher gesagt, ein Faszinosum im Zusammenhang mit dieser Künstlerreihe, Musiker- und Musikerinnenreihe, ist natürlich auch dieses Drama, diese Tragödie des Todes mit 27. Ist aber doch eigentlich ein außermusikalisches Moment.
Auf jeden Fall. Also wir haben hier mit diesem Alter haben wir eigentlich letztendlich ein Lebensalter erreicht oder haben diese Menschen ein Lebensalter erreicht, in der sie eigentlich dann von der Adoleszenz in die Erwachsenenphase übergehen müssten und halt vielleicht eine Familie gründen oder einen festen Beruf nachgehen.
Also vernünftig werden.
Vernünftig werden quasi. Und das ist das Spannende gerade auch an diesem Moment der Jugendkultur, weil Drogentote haben wir natürlich auch im Jazz ganz viele, also Heroinsüchtige, die dann halt gestorben sind. Und wir haben hier, wie Frau Hornberger das auch schon gut zusammengefasst hat, wir haben hier sowas wie eine semantische Packung, die irgendwie halt so stimmig ist. Wir haben hier diese Todesnähe und Ankündigung von frühem Tod. Bei Jim Morrison ist das ganz deutlich, wie ich finde. Bei Janis Joplin nicht so klar. Aber sie hat ja auch schon in ihrem Teenageralter hat sie schon ihre Alkoholsucht quasi über Blues-Songs thematisiert. Also sie ist ja über 10 Jahre fast dieser Drogenabhängigkeit dadurch letztendlich bestimmt, ihr ganzes Leben. Und ich finde es spannend, wie das sozusagen dann in dieses Paket eingefasst wird und damit natürlich dem Zuhörer oder auch dem jungen Zuhörer, dem Teenager, natürlich dann auch irgendwie, ja, so wie Hermann Hesse vielleicht irgendwie Botschaften mitgibt, die diesen Teenager vielleicht auch irgendwie in seinem Handeln bestärken oder vielleicht auch wegweisen. Und man muss immer wieder sich nochmal klar machen, diese Menschen waren ja dann sozusagen schon 23, 24, 25 und haben dann mit einem Publikum kommuniziert, was vielleicht ein bisschen jünger war als sie. Also das waren dann halt die Coolen oder die wissen schon ein bisschen mehr, die haben schon mehr Drogen ausprobiert, die waren schon öfter auf der Bühne. Also da gibt es auch schon ein Altersverhältnis, was ich ganz spannend finde.
Ich finde bei diesen Personen, die wir hier genannt haben, auch sehr faszinierend, dass es eigentlich mehr oder weniger auch mit Unterschieden natürlich zerrissene Persönlichkeiten sind, die sich über ihre Musik verwirklicht haben, die aber teilweise, Sie haben das bei Janis Joplin eben angesprochen, ja eine unglückliche Vorgeschichte hatte. Sie war in ihrem Texas-Ort in Lubbock, da war sie ein hässliches Entlein an der Schule, fühlte sich ausgegrenzt, ging dann zwischendurch mal nach San Francisco, kam wieder zurück, aber hat eigentlich in San Francisco in der Musikszene Szene dann ihre Anerkennung und ihren, ja, sagen wir mal, Heimathafen gefunden, wo sie sich verwirklichen konnte, hat das natürlich aber auch tragisch ausgelebt. Sie hatte viele Beziehungen, wie das damals oft üblich war, natürlich auch mit Drogen und Alkohol zusammen und war als neues Rollenmodell auf der Bühne. Jimi Hendrix war natürlich anders gebrochen. Er war der schwarze Blues-Gitarrist, der aber in einem weißen Umfeld in England groß werden konnte und seine psychedelische Rockmusik entwickeln konnte. Eine Sache, die in USA nicht so leicht gewesen wäre, weil da die Trennung zwischen schwarzen und weißen Musikern immer noch gegeben war. Und er hat sich so an Erkennung erspielt und war privat ein sehr schüchterner, sehr zurückhaltender Kerl, der sich aber dann mit der Musik ausdrücken konnte und neue Wege gegangen ist. Und man liest auch Ähnliches von Jim Morrison, der Probleme mit sich selber hatte, traumatische Erlebnisse durch einen Autounfall in der Jugend, Beziehungsprobleme zu seinen Eltern, die er auch im Song The End thematisiert hat, politische Auseinandersetzungen auf der Bühne mit einer Expressivität, dass er sozusagen Fellatio mit dem Gitarristen auf der Bühne dargestellt und angedeutet hat. Er hat sich ausgezogen auf der Bühne, wurde verhaftet wegen Störung der Öffentlichkeit. Also das waren auch Personen, die angeeckt haben und deswegen in ihrer Imperfektheit, möchte ich mal sagen, Vorbilder für andere werden konnten. Und die haben es auf einem Weg geschafft, waren aber trotzdem beispielhaft, ähnlich wie Kurt Cobain, mit denen sich viele identifizieren konnten.
Das Tragische daran ist ja, dass diese Identifikation, zumindest im Falle von Cobain, ja so weit führt, dass sich im Nachgang zu seinem Suizid andere auch das Leben nehmen. Und das ist ja etwas, wo man sagen würde, da ist Identifikation vielleicht auch pathologisch geworden. Und da sieht man aber auch, wie wirkmächtig diese Übersetzung von individuellem Schmerz in Kunst und damit sozusagen in die Gesellschaft hinein, wie wirkmächtig sowas sein kann. Also das sind ja wirklich einige gewesen und zwar sehr unmittelbar. Also ich glaube, gleich 3 Tage, 4 Tage später hat man von den ersten Suiziden gelesen.
Mich würde interessieren, woran sich diese Identifikation von vielen tausend jungen Menschen an diesen doch allesamt eigentlich gebrochenen Ikonen des Club 27 festmacht, denn die lebten dieses schöne Motto Live fast, love hard and die young, einen ganz exzessiven und nicht repräsentativen Lebensstil. Wie kann man sich als junger Mensch daran orientieren, damit identifizieren? Die leben doch auf einem anderen Planeten eigentlich.
Ich weiß auch nicht, ob die Identifikation jetzt zwingend so sein muss, dass man sagt, das will ich auch. Ich habe mir das bei Kurt Cobain damals ein bisschen genauer angeguckt und tatsächlich würde ich in dem Falle sagen, ist der Schlüsselbegriff, und das könnte bei den vorherigen auch hinkommen, der Schlüsselbegriff ist tatsächlich der Begriff der Generation. Und in der Generation sind ja auch nicht immer alle gleich, sondern eine Generation nennt man eine Alterskohorte. Karl Mannheim hat das ja sehr schön definiert, eine Alterskohorte, die auf bestimmte einschneidende Ereignisse mit derselben Haltung reagiert. Und wenn dann jemand kommt, der diese Haltung besonders gut auf den Punkt bringt, lebbar, singbar, tanzbar, fühlbar macht, dann bündelt sich sozusagen dieses Bewusstsein, diese Haltung einer Generation in dieser einen Figur. Und das ist das, was bei Kurt Cobain mit der Generation X passiert ist. Also wir haben ganz viele Kinder von geschiedenen Eltern in dieser Generation X. Es ist die erste Generation, die weiß, dass sie viel schlechter leben wird als ihre Eltern, dass sie weniger Geld haben wird, weniger sichere Jobs, eine kaputtere Umwelt und so weiter. Diese ganze Gemengelage, die vielleicht sowieso schon so ein Unwohlsein bei ganz vielen Teenagern und Twens und so weiter verursacht, die kann plötzlich formuliert werden. Und das ist natürlich auch eine Erleichterung. Simon Frith hat auch mal gesagt, dass wir Sänger so toll finden, weil sie unserer Empfindung eine Stimme geben. Nicht, weil wir sein möchten wie sie, sondern weil wir plötzlich das Gefühl haben, ach, so kann ich das sagen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in diesen Figuren passiert. Dafür müssen sie aber nicht notwendigerweise mit 27 sterben, das muss man auch sagen. Also das ist auch mit anderen Figuren passiert, die länger gelebt haben oder kürzer, wenn ich jetzt an jemanden wie Ian Curtis zum Beispiel denke.
Ja, die Reihe könnte man mit Sicherheit erweitern, sei es Michael Jackson, Whitney Houston oder andere, die ja auch in tragischen Umständen mehr oder weniger in der Öffentlichkeit gestorben ist. Und ich glaube, diese Öffentlichkeit ist auch noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Wir nehmen als Konsumenten oder als Fans an Geschichten teil von Musikern, die wir eigentlich gar nicht richtig kennen, die wir aber mit ihren Skandälchen, mit ihren Aussagen auf Platte, das ist ja der Ausgangspunkt, dass sie tolle Musik macht, die viele Leute anspricht, machen, dass wir dies miterleben und deswegen haben wir dann irgendwann oder viele Fans auch einen Bezug zu der Person. Das heißt, wenn jemand in der Öffentlichkeit stirbt, dann hat man viel Geschichte der Person miterlebt oder man meint es miterlebt zu haben und hat dann auf einmal eine Betroffenheit, die sich mit zum Beispiel unbekannteren Musikern, die ja auch in dem Alter gestorben sind oder vielen anderen, gar nicht einstellt, weil man diese Geschichten nicht so explizit in Verbindung mit der Musik bringt, die man gehört hat und diese Geschichten dann eben auch nicht teilt. Und ich glaube, diese Öffentlichkeit, das ist auch eben eins dieser Aspekte, mit denen man sich mit diesen persönlichen Biografien reiben kann. Es gibt ja viele andere, ich sage jetzt lebende Musiker, wie zum Beispiel Rod Stewart, der so der Good-Time-Rocker ist, der seine Frauengeschichten hat. Da ist aber nicht so die Faszination so groß wie zu diesen gebrochenen Biografien, die wir jetzt gerade hier im Club der 27 vorfinden.
Ich würde das noch zuspitzen. Es ist nicht nur so, dass wir an den besonderen Anteil nehmen, sondern Musik ist etwas, was wir uns ja wirklich im wörtlichen Sinne zu eigen machen. Uns gehört das dann. Es gibt nicht umsonst solche Sätze wie, sie spielen unser Lied. Und das heißt, da nimmt man uns ja auch was weg. Also die nehmen sich selbst uns ja weg, wenn sie sterben. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Dimension.
Sie hören das SR2-Forum Sex und Drugs und Tod, der unsterbliche Mythos vom Club 27. Es diskutieren die Musikwissenschaftler Professor Barbara Hornberger und Dr. Knut Holstretter und SR-Musikredakteur Jörg Lange. Herr Holstretter, diverse Untersuchungen kommen ja mit schönster Regelmäßigkeit zu alternierenden Ergebnissen. Ja, es gibt eine statistische Auffälligkeit bei diesem Tod mit 27. Nein, es gibt keine, doch es gibt eine. Wohin tendieren Sie denn?
Also generell kann man wohl sagen, dass es bei jungen Männern schon eine höhere Gefahr gibt, dass sie irgendwie an einem Unfall sterben oder ähnlichem. Aber wir haben ja in diesem Club 27 auch Frauen. Insofern funktioniert das dann doch nicht so richtig gut. Ich glaube, die Statistiken sagen, dass man vor 69 hat man einen ungewöhnlichen Tod. Ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt, aber letztendlich haben wir es hier mit ungewöhnlichen Toten zu tun. Und vielleicht sollte man nochmal auf die Musik eingehen oder auf diese musikalischen Äußerungen, die diese Musiker, Musikerinnen ja machen. Natürlich, es gibt diese statistische Gruppe an jungen Menschen, die halt sterben früh. Dann gibt es aber auch diese Musikerinnen und Musiker, die mit 27 sterben oder vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später. Aber wir haben genau diese drei Musikerinnen und Musiker, die wir halt ausgesucht haben als den Club 27. Jimi Hendrix, Jim Morrison und Janis Joplin, die sich ja in ganz unterschiedlicher Weise extrem äußern auf der Bühne beziehungsweise auf den Tonträgern in der Musik. Wir haben Jimi Hendrix, der, wie er selber ja sagt, nicht zufrieden war mit seinem Gesang, aber der halt eine sozusagen komplett neue Art von Gitarrespiel entwickelt und das natürlich dann auch ein ganz bestimmtes Publikum anspricht. Dann haben wir Jim Morrison, der sozusagen dieser Adonis oder dieser Liebesgott, diesen Liebesgott darstellt, der immer so ein bisschen abschweift in die Todes- und Liebesthematik. Und dann haben wir Janis Joplin, die letztendlich einen neuen Frauentyp verkörpert, damals auch sicher ein ganz großes Identifikationspotenzial hatte, aber letztendlich immer sozusagen in den Songs die Betrogene ist oder die Benachteiligte ist. Also letztendlich ein Frauenbild vermittelt, welches da immer noch so gebrochen ist. Und ich glaube, dieses Gebrochene im Leben, das ist ja etwas, das wir sozusagen über diese ganzen Biografien kennen oder halt durch den Journalismus. Aber das, was uns tatsächlich zuerst anspricht, ist ja letztendlich die musikalische Äußerung oder die stimmliche Äußerung. Und das finde ich ganz spannend, dass wir hier in einem Bereich sind, der sozusagen vorher in der Form noch nicht da war, nämlich dieses extrem exaltierte, extrem, ja, ekstatische Moment, welches man in der Musik vorher im Mainstream oder wo auch immer noch nicht in der Form gefunden hat. Im Rock'n'Roll natürlich auch, aber wenn man sich die frühen Auftritte von Elvis Presley anschaut, der hat immer noch so ein leichtes, ironisches Blinken in den Augen, wenn er seine Bewegungen macht und versucht, mit dem Publikum zu spielen. Bei Jim Morrison ist es so, dass er nicht versucht, mit dem Publikum zu spielen, sondern er will die Leute sozusagen in seine Welt ziehen. Bei Jimi Hendrix ist es ähnlich. Janis Joplin ist eine Figur, wie ich finde, die sozusagen ähnlich wie Whitney Houston auf der Bühne sich quasi zumacht. Simon Fritz hat das, glaube ich, auch schön beschrieben. Und er geht auf Whitney Houston ein und sagt, also sie verschließt sich quasi auf der Bühne und ist sozusagen in ihrer eigenen Welt. So ähnlich kann man das bei Janis Joplin auch vielleicht sehen. Also ist zumindest meine Interpretation. Insofern ist diese merkwürdige Dreiergruppe der Club 27 ja dann auch schlecht erweiterbar. Beispielsweise haben wir rein statistisch gesehen, könnte man Alan Wilson noch dazu zählen, der ist von Can't Heat, das ist der Bandleader von Can't Heat. er war halt nicht so ein Typ, den man auf die Bühne stellen konnte und an dem man sozusagen irgendeine Art von Identifikation üben konnte.
Ja, es wird ja oft auch Brian Jones genannt, der Gitarrist und Gründer, ein Mitgründer der Rolling Stones. Aber auch den hat man eigentlich erst im Nachhinein dazugepackt, weil es waren, glaube ich, die drei Exponierten, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison, die alle in einer relativ kurzen, verdichteten Zeit quasi gestorben sind. Und da kam ja, glaube ich, auch der Begriff auf, dass der wieder aufgewärmt wurde bei Kurt Cobain, weil es ja eine ähnliche Bühnenpersönlichkeit war, und Amy Winehouse wieder Generationen später, die auch also ein ähnlich gebrochenes Lebensgeschichte hat mit ihren Drogen- und Alkoholabstürzen, aber auf der gleichen Zeit mit dieser existenzialistisch, wie sie das eben beschrieben haben, Art zu singen und damit auch ein Identifikationsobjekt und eine Wahrhaftigkeit, das stelle ich in Anführungszeichen, diesen Begriff, aber für die Fans hatte, und was das hat sie besonders gemacht. Und das wurde eigentlich erst dann im Nachgang immer noch dazu addiert. Ja, also Jahrzehnte später, hier ist wieder einer aus dem Club 27. Also für mich ist das ein journalistischer Begriff, aber die Künstler, über die wir reden, die haben natürlich in der Tat was Faszinierendes und sind zu Recht Rockgeschichte.
Dieser journalistische Begriff oder diese Markierung Club 27 verweist uns ja immerhin darauf, dass wir, und ich glaube, deswegen hält er sich auch, weil wenn das immer nur irgendjemand mal wieder schreiben würde, würde er sich vielleicht nicht halten, aber es wird ja auch sofort geteilt und wiedererkannt, und ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass Kultur natürlich auch über Muster funktioniert, also über Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, und das ist ein Deutungsmuster, einfach zu sagen, ja, jung, wild, exzessiv, verzweifelt, das hört man in der Musik, und dann sterben die eben auch tragisch an dieser Verzweiflung in irgendeiner Form. Und das ist ein Muster, das man immer wieder eben beleben und erzählen kann und unter das man diese späteren Fälle auch subsumieren kann, und ich glaube, deswegen funktioniert das auf eine Art eben medial auch.
Sie haben gerade von Verzweiflung gesprochen. Wir hatten vorher schon Angst vor dem Erwachsenenwerden oder sagen wir einfach verschiedene Lebensängste. Eine weitere Gemeinsamkeit, ein Muster bei diesen Ikonen des Club 27 ist ja auch, dass die eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit ihrem Erfolg gehadert haben, dass die sich musikalisch eingeengt gefühlt haben, dass die raus wollten. Von Hendrix ist der schöne Satz kolportiert: Die Leute wollen gar nicht mehr zuhören, sondern die wollen nur noch sehen, wie ich meine Gitarre anzünde. Da würde mich mal interessieren, inwieweit sind denn diese Leute zu Lebzeiten auch schon ein Produkt der Popindustrie ihrer Zeit?
Ja, mit ihren Bühnenauftritten schaffen die natürlich auch Bilder, die dann medial wiedergespiegelt werden. Und da tragen die Medien schon eine ganz große Verantwortung, dass sie solche Bilder schaffen. Und das fällt natürlich manchmal auf Künstler zurück, die dann vielleicht auch Druck von Plattenfirmen bekommen, dann auch bestimmte Bilder und bestimmte Erfolge zu wiederholen. Ich glaube aber, eine künstlerische Suche, die Künstler zu gewissen Zeiten verspüren, sind auch normal, weil man will sich nicht dauernd reproduzieren. Und man spricht bei diesem Club der 27 ja gar nicht über neuere Künstler, wie zum Beispiel, also die da jetzt auch gestorben sind, Chester Bennington von Linkin Park, der ähnliche Bestürzungen bei den Fans ausgelöst hat, und da kurz davor Chris Cornell, der bei Soundgarden gesungen hat. Und da, die waren halt nicht mehr 27, es waren ähnlich tragische Geschichten, aber da passt die Schlagzeile nicht so gut.
Ja, diese Frage, ob der Druck durch die Popularität oder der Druck durch die Bekanntheit vielleicht was damit zu tun haben könnte. Und ich glaube, da gibt es bei ganz vielen wahrscheinlich so ein gespaltenes Verhältnis dazu. Also es gibt dann immer diese schönen Erzählungen, dass sie sich natürlich alle wahnsinnig gefreut haben, als sie das erste Mal ihren Song im Radio gehört haben, dass es nach vorn geht. Niemand stellt sich auf eine Bühne, damit einen niemand hört. So, natürlich geht es da auch um Popularität, und gleichzeitig ist, glaube ich, ganz schwer zu antizipieren, was das ausmacht, wenn es so sehr steile Karrieren gibt. Also wenn Leute, die sehr jung sind und dadurch vielleicht auch durchaus noch ein bisschen auf der Suche, ja, nach sich, nach ihren eigenen Regeln und Normen und wie sie leben wollen, wenn denen so eine Übermacht an Einfluss begegnet, dann ist es natürlich erstmal eine ziemliche Herausforderung und für manche sicher auch eine Überforderung. Und es gibt da immer so schizophrene Erzählungen, und dass diese Leute sind, auch wenn ihr Image dann manchmal irgendwie so sehr auf den Punkt zu bringen ist, sind sie natürlich trotzdem letzten Endes auch widersprüchliche Personen. Und dann kann man eben auf der einen Seite jemanden wie Kurt Cobain öffentlich sagen hören, er will diesen ganzen Ruhm nicht und diese Fans gehen ihm auf die Nerven und das sei alles irgendwie nur schrecklich. Gleichzeitig fährt er aber mit zu seinem nächsten Konzert mit der Stretch-Limo und seine Band und seine Roadies irgendwie im ollen Bus. Ne? Und dann hat man diese beiden Dinge nebeneinander und merkt, aha, das passt auch nicht immer alles so super übereinander. Und insofern glaube ich, also jetzt, dass ich so ganz einfach zu machen und zu sagen, das ist der MTV-Tote oder das sind Pop-Tote oder da ist Industrie schuld, stimmt natürlich nicht, aber dass die Situation eine Ausnahmesituation ist und dass da Leute sehr jung mit dieser Ausnahmesituation umgehen müssen, das ist natürlich schon auch offensichtlich.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe vor kurzem eine sehr beeindruckende Filmbiografie über Whitney Houston nochmal über die Hintergründe ihres Todes gesehen, der in der Summe sehr ähnlich war zu dem Beispiel Amy Winehouse, womit wir wieder beim Club der 27 dann auch sind. Auch eine Whitney Houston war eigentlich eine schüchterne Person, die aber auf der Bühne eben die Performerin war und Rollen erfüllte, ähnlich wie zum Teil Amy Winehouse. Nur da waren die Abstürze eben sichtbarer bei Amy Winehouse. Und die beide aber Pausen brauchten von dem Tourgeschäft. Und da kommen wir nochmal zu dem Business dahinter. Die hatten ein Management, die hatten Eltern. Also die hatten jeweils einen ganzen Tross von Leuten, die von ihnen gelebt haben. Und die den Musikerinnen in diesem Fall, obwohl sie Pausen gebraucht hätten, quasi Druck gemacht haben, nimm mal wieder was Neues auf, geh mal wieder auf Tour, um sich wieder neu zu finanzieren. Also nicht nur den Künstler, der eigentlich ausgesorgt hätte, sondern letztendlich auch das ganze Umfeld. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das da Gründe hatte. Jim Morrison aber zum Beispiel, der ist bei den Doors ausgestiegen, der hatte keinen Bock mehr, der hat Riders on the Storm noch aufgenommen und dann ist er nach Paris, weil er in den USA eine Klage an der Backe hatte und weil er aber auch zu einem Sehnsuchtsort Paris war, weil Jim Morrison war ja auch Poet und das war halt auch die Heimat von einigen französischen Autoren, die er mochte, aber da hat er eben seinen Drogenkonsum doch weitergelebt.
Ja, was ich noch ganz spannend finde, ist bei diesem Club 27, also man hat sozusagen junge, noch fast heranwachsende Menschen, die dann letztendlich Leiter eines kleinen Unternehmens sind, eines Familienunternehmens oder ähnliches. Ich erinnere mich da auch noch an Karen Carpenter, die ja im höheren Alter gestorben ist, aber genauso tragisch letztendlich. Wir haben hier doch vielleicht auch eine Anknüpfung, um sozusagen diesen Personenkult auch in die große Mainstream-Kultur nochmal herauszustellen. Wir haben es hier nicht mit Wunderkindern zu tun, soweit ich weiß. Also diese ganzen Künstler, die in dem Club 27 subsumiert sind, sind tatsächlich Musikerinnen und Musiker, die irgendwann so im Teenageralter angefangen haben, Musik zu machen oder auf der Bühne zu stehen. Da sind keine Mozarts dazwischen. Das ist vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt fürs Publikum, dass sie sehen, das sind Menschen, die halt aus einer Normalität heraus vielleicht diesen künstlerischen Ausdruck auch erreicht haben.
Ich würde gerne noch einen anderen Anknüpfungspunkt ansprechen. Wir haben junge Leute, die in ihrem Musikgenre tatsächlich Pflöcke einschlagen. Die Musik ist nach ihnen eine andere als vorher, also einen sehr großen Einfluss ausüben. Wir haben Leute, die gleichzeitig privat hadern und letztendlich auch tragisch scheitern. Als ich mich mit den Biografien so ein bisschen beschäftigt habe, ich dachte spontan an die romantischen Genie-Gedanken in Hollstätter.
Ja, also wenn man da mal ein bisschen weiter zurückgeht, sind wir beim Geniekult, beim romantischen Genie, da würde ich dann bei Franz Liszt vielleicht anknüpfen. Er hat ja ein paar Texte geschrieben über Beethoven und hat ihn als modernen Prometheus bezeichnet. Das ist also jemand, der halt der Menschheit dient in gewisser Hinsicht, ihr eine Art von Erleuchtung bringt, Aufklärung bringt, aber letztendlich natürlich auch einem Schicksal folgt und sich aufopfert. Und anknüpfend an diese Frage der Kinderstars bzw. Kindertalente, das romantische Genie ist ja eines, das halt will. Also Kunst kommt von Wollen und nicht vom Können, sondern, und das finden wir vielleicht auch bei solchen Leuten wie Jim Morrison, Janis Joplin und Jimi Hendrix. Also das sind Leute, die halt sich aufopfern auf der Bühne oder es zumindest darstellen, sich aufzuopfern. Also es gibt ja unheimlich viele Punkrock-Künstler, die halt ein unheimliches Theater auf der Bühne machen und dann halt von der Bühne gehen und dann halt dem normalen Leben nachgehen und natürlich keine Drogen nehmen. Und das ist ja alles sozusagen alles nur Performance. Aber ich denke, das knüpft daran an. Also dieses romantische Geniedenken oder diese Genieästhetik finden wir in diesen Persönlichkeiten, die dort dargestellt werden.
Ich würde das auch meinen und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, erstens ist diese Genievorstellung im Alltagsverständnis von normalen Leuten, die sich vielleicht mit der Romantik wenig beschäftigt haben, vielleicht noch ein bisschen schlichter. Und dann verweist das eher auf diesen merkwürdigen Moment des Magischen, ne? Also dass man so vor einer Bühne steht und dann singt da jemand was oder spielt jemand was und man denkt, ja genau, so ist es. Und das fühlt sich dann magisch an und dann ist der Geniebegriff nicht weit weg. Ich glaube aber, dass noch interessanter gerade für diesen Club natürlich diese Verbindung ist, und das ist ja so ein ganz bekanntes und vielleicht auch schon ein bisschen abgewirtschaftetes Begriffsduo, natürlich Genie und Wahnsinn. Und der Wahnsinn wäre jetzt halt hier vielleicht nicht Wahnsinn, sondern eben Intensität. Wahnsinn ist ja auch ein zu Recht veralteter Begriff. Das Genialische wird bezahlt, wenn man so will, mit Verzweiflung. Oder das Genialische ist auch möglich, weil die Verzweiflung kathartisch übersetzt wird in Kunst. Also dass dieses Spannungsverhältnis natürlich auch immer ein bisschen aufleuchtet, wenn man sich diese Figuren anguckt.
Es gibt eine ganz schöne Anekdote von Fritz Rau zu einem Auftritt der Doors in der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Und da war es so, da haben die ihren Set gespielt, ein bisschen länger als eine Stunde, und dann war das Konzert vorbei und die Leute sind mehr oder weniger enttäuscht von der Bühne gegangen, weil Jim Morrison als Sänger nicht funktioniert hatte. Er hat seine Wirkung nicht entfalten können. Die Band war selber gefrustet in der Umkleidekabine, und dann hat Jim Morrison gesagt, komm, wir spielen das Konzert nochmal. Sie sind nochmal auf die Bühne, sie haben die Leute, die schon am Gehen waren, quasi wieder von den Parkplätzen und sowas zurückgeholt, und dann war es ein begeisterndes Konzert. Also das ist so ein bisschen die Authentizität oder dieses Erlebbare, was dann auch eben diesen Geniekult in einer gewissen Weise herstellt, und das ist so ein schönes Beispiel. Manchmal mussten sie natürlich auch performen, diese Gitarre, die verbrannt wird bei Jimi Hendrix in Monterey, was so spektakulär war. Das war natürlich sein erster Auftritt in den USA nach seinem Erfolg in Europa. Ansager war übrigens damals Brian Jones, der Rolling Stones Gitarrist, weil die den protegiert haben und das Festival. Aber er hat dann eben die Gitarre ja verbrannt oder auch Rückkopplung und anderes, und die Leute waren fasziniert, weil sie sowas nie gesehen haben, und natürlich kommt dann auch wieder ein Erwartungsdruck, das zu reproduzieren, weil die sagen, mach doch mal oder mach Spektakel, es heißt der Manager oder wie auch selber, und dann ist man in einer Rolle auf einmal, die man vielleicht erfüllen will, weil man das mal dahin gesteigert hat und sowas. Das ist eben so die beiden Facetten. Reproduziere ich was oder schaffe ich immer was Authentisches, Unmittelbares? Und ich glaube, das können auch die Künstler auf Dauer gar nicht durchhalten. Man spielt mal besser, man spielt mal schlechter, man singt mal besser, mal schlechter, je nach auch Drogenkonsum. Aber das ist trotzdem dieses Unmittelbare, dieses Erlebbare, was so faszinierend ist.
Mir erzählen tatsächlich junge Musiker, die mit Bands so anfangen, Erfolg zu haben. Also wo man schon denkt, es gibt so einen Fankreis und die kriegen da Zuspruch. Und die machen vielleicht so eine Karriere von, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren. Und wenn man mit denen spricht, können die immer wieder erzählen, dass wenn sie dann das zweite Album machen oder wenn sie die dritte Tour machen und dieselben Fans dabei sind, dass dann der kritische Moment kommt, wo sie sich eigentlich weiterentwickeln, ihrem Alter gemäß, wenn man so will. Die Fans aber sagen, ihr seid nicht mehr so wie früher. Und man selber auf der Bühne auch merkt, wenn ich jetzt die alten Sachen spiele, dann spiele ich auch die alten Rollen. Dann performe ich sozusagen das, was ich vor 3 Jahren performt habe. Wie übersetze ich das eigentlich in was Aktuelles? Und das ist keine banale Aufgabe, ja, also als Musiker in der Öffentlichkeit, als Musikerin in der Öffentlichkeit älter zu werden, erwachsen zu werden und seinen Stil zu finden. Wenn einem da sehr viele Leute bei zugucken, mit sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen, ist das eine richtige Challenge. Und man sagt bei den Literaten immer, das zweite Buch ist viel schwieriger als das Debüt, und man kann das eigentlich bei Musiker und Musikerinnen auch sagen, die zweite Platte ist immer viel schwieriger als die erste, wenn die erste sehr erfolgreich war.
Ich würde gerne noch eine grundsätzliche Frage stellen, auch wenn wir in der Diskussion jetzt schon weit vorangeschritten sind. Warum ist denn der Club 27 eigentlich eine exklusive Ansammlung von Musikerinnen und Musikern? Literatur, Kunst, Film, all diese Genres sind voll von tragischen Künstlerfiguren, die auch zum Kultstatus taugen, wenn man so will. Auch da gibt es Tote mit 27. Ich dachte jetzt gerade spontan an James Dean, der ist mit 24 gestorben. Aber was ist das Besondere, das Mytheninspirierende an Musikerinnen?
Weil sie sich selbst als Rolle spielen und keine, die geschrieben ist. Also ich glaube, das ist, ich meine, Heath Ledger wäre jetzt zum Beispiel jemand, der von manchen auch dazugezählt wird, weil auch Substanzen im Spiel waren, und er war 27 und war ja auch irgendwie eine berühmte Figur, ein berühmter Schauspieler. Aber Heath Ledger spielt natürlich Rollen, die andere geschrieben haben in einem hochgradig arbeitsteiligen Prozess. Wie der im Film aussieht, darauf hat er wahrscheinlich am allerwenigsten Einfluss und welchen Text er sagt. Das ist bei MusikerInnen anders, und es ist insbesondere bei denen anders, die in diesem Club sind, weil das natürlich eben so Figuren sind, die als authentisch gelesen werden, als Leute gelesen werden, die ihrem eigenen Sein Ausdruck verleihen. Und das hat man bei Schauspielern manchmal auch, wenn man so sagt, die spielen so intensiv. Ich denke jetzt an die Strasberg School zum Beispiel. Und jemand wie James Dean würde da sicher auch drunter fallen. Dennoch, es ist ja nicht seine Geschichte, die er spielt. Aber bei Musiker und Musikerinnen wissen wir, dass die Musik von ihnen kommt oder glauben es zu wissen und können die vielleicht fremden Einflüsse gar nicht so raus subtrahieren.
Ja, ich finde das einen ganz guten Punkt, weil man sieht ja, wenn man zurückblickt in die Geschichte, in die Popgeschichte, wo auch James Dean Poster, Marilyn Monroe Poster und sowas natürlich auch weit verbreitet waren, aber diese Sache mit der Identifikation, dass eben eigene Geschichten erzählt würden, an denen man sich reibt, die ist sicherlich hier ein großer Punkt, der wichtig ist. Und ich möchte noch eine andere Ebene einbringen in die Diskussion, warum solche Claims Club der 27 heute gut funktionieren. In der medialen Zeit, jetzt im Zeitalter des Internets, der Social Media, ist es natürlich so, ich bin auch hier und da unterwegs und schaue und man kriegt jetzt natürlich permanent Geburtstage und Todestage um die Ohren geknallt. Das heißt, jedes Jahr leuchtet auf, jetzt wäre Ray Charles 90 geworden, jetzt ist Jimi Hendrix gestorben, jetzt war das letzte Konzert in Fehmarn. Das heißt, inzwischen wird Geschichte ist auch ein Vermarktungsinstrument geworden, zum Geschichten erzählen, vielleicht im Journalismus, aber dann eben auch zum Verkaufen, weil es gibt ja auch so eine Rubrik, die bestverkauften toten Pop- und Rockstars mit Elvis, mit Bob Marley, da leben Mythen weiter und die werden halt auch immer wieder neu erzählt, damit man aber letztendlich auch wieder was verkaufen kann und aber auch, das möchte ich sagen, der zweite Aspekt, Erinnerung an diese Künstler behält und die vielleicht für eine andere Generation erkenntlich machen will.
Herr Holstretter, macht das denn Club 27 zu einem Marketing-Gag, zu einer Marketing-Strategie?
Vielleicht. Ich würde ganz gerne noch was zu James Dean sagen, weil ich möchte gerne einwenden, dass es tatsächlich kurz nach dem Tod von James Dean ein Personenkult sich entwickelt hat und letztendlich sich sowas wie eine Ikonografie dran entwickelt hat. Ich habe mit meinen Studierenden letztens mal die drei Filme durchgeschaut von James Dean. Da ging es um Schauspieltheorie. Und man muss sagen, dieser Mensch hatte tatsächlich eine extreme Präsenz, die damals nicht nur für die Fachwelt, sondern letztendlich fürs Publikum einfach total frappierend war. Und diese körperliche Präsenz, sogar über die Filmleinwand, nicht nur live, sondern über die Filmleinwand, das ist etwas, das vielleicht mit diesen drei Ikonen des Club 27 auch korrespondiert und ist vielleicht auch der Grund, warum wir gerade über Darsteller sprechen, also musikalische Darsteller oder halt auch Filmschauspieler oder ähnliches. Es geht tatsächlich um diese Einbringung des Körpers, des Leibs und die Objektifizierung sozusagen dieses Leibs als sich äußerndes Medium. Und deswegen gibt es keine Schriftsteller, denke ich. Gibt es keine Schriftsteller in dem Club, weil die das halt nicht machen können. Ich meine, Rimbaud könnte man dazu zählen. Ich weiß nicht, wann er gestorben ist, weil der ja auch ein extremer Typ war. Aber ich glaube, das ist für mich eines der markanten Charakteristika dieses Club 27. Ob es dann ein Marketing-Gag ist, das ist dann halt die Frage der Nachwelt. Letztendlich ist der Club 27 ja kein gutes Marketing-Tool, weil man darüber wenig verkaufen kann.
Ja, man kann den Back-Katalog nochmal verkaufen. Das ist natürlich, das ist billig, weil man muss nichts mehr produzieren. Der Witz ist eben, dass es eine Chiffre ist, die sehr gut funktioniert und deswegen für Marketing eingesetzt werden kann. Ich würde es eher so rumdenken. Es ist einfach gut zu brauchen. Ja, also dann hat man eben den 50. Todestag von Hendrix oder dann irgendwann den 40. von Cobain oder wie auch immer, nimmt nochmal dieses Label und verkauft dann nicht nur den Backkatalog von der einen Figur, sondern vielleicht den Backkatalog der anderen fünf auch noch mit. Und das kann aber nur funktionieren, weil das Publikum daran andockt. Wenn die damit nichts anfangen könnten, würde sich das eben auch nicht einlösen.
Also da würde ich Ihnen zustimmen. Also als Gag wollte ich das jetzt auch nicht nur beschrieben haben, sondern ich wollte das eben beschreiben, dass dieses auch als Marketing-Tool genutzt wird. Auch journalistisch funktioniert das natürlich immer wieder mit einer guten Headline, weil man mit diesem Begriff gleich was verbindet. Und da stimme ich Ihnen zu, dass natürlich man auch wirklich was damit verbinden kann. Die Leute haben Biografien, die erzählenswert sind und die haben tolle Produkte geschaffen. Und deswegen hält sich das natürlich auch. Also das Inhalt und Form, also sprich eine Überschrift, dann auch passen müssen. Sonst kann das nicht funktionieren. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Das war das SWR 2 Forum. Sex and Drugs, Rock'n'Roll und Tod, der unsterbliche Mythos vom Club 27. Es diskutierten Professor Barbara Hornberger, sie lehrt Didaktik der Popmusik an der Hochschule in Osnabrück. Dr. Knut Holstretter, er forscht und lehrt am Zentrum für populäre Kultur und Musik in Freiburg. Und Jörg Lange, Musikredakteur hier beim SWR und an der Popakademie Baden-Württemberg, Dozent für Popmusikgeschichte. Mein Name ist Pascal Fournier.